Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Hier ist Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino Meyer sitzt neben mir im Auto. Wir nehmen quasi unseren Einstieg für die heutige Folge auf.
Heute kann ich auch sagen, herzlich willkommen auch dir, Jens, auf dem Driver's Seat, wie man heutzutage ja neudeutsch immer wieder sagt, für den, der eigentlich der Bestimmer ist.
Ach komm. Was macht denn die Weihnachtsschmückerei? Wurde denn schon eine Lichterkette im Hause Meyer angebracht? Wurde schon ein bisschen geschmückt weihnachtlich? Das darf man ja seit gestern.
Und seit gestern war keine Zeit dafür. Es wurde noch nicht geschmückt.
Okay.
Ich habe aber schon eine Packung mehr Haushaltskerzen gekauft, weil es werden jetzt mehr Kerzen aufgestellt.
Definitiv. Und bist du aber guten Mutes, dass das die Woche noch passiert? Soweit ich weiß, ist es am Sonntag, erster Advent.
Das wird knapp diese Woche, weil, wie du weißt, habe ich diese Woche noch eine weite Auswärtsfahrt vor mir.
Ist der Stollen an Bord?
Der ist sozusagen schon besorgt. Da kann ich beste Grüße rausschicken an den Hartwald nach Sandhausen. Niklas, es ist alles an Bord. Du könntest Sonntag im Familienkreise Stolle anschneiden.
Sehr schön.
Werbung.
Der Hinweis an unseren Exklusivpartner Radeberger. Mit Radeberger gibt es 2 Tickets zu gewinnen für das letzte Heimspiel des Jahres. Das steigt am 13.12. 19 Uhr gegen Waldhof Mannheim. Und mit dabei, mit diesen VIP-Tickets, sind ein Erinnerungsfoto, limitierter Fanschal, frisch gezapftes Radeberger und vieles, vieles mehr. 13.12. 19 Uhr gegen Waldhof Mannheim und 14.12. gibt es das große Walter-Fritsch-Turnier der Traditionsteams in der Ballsportarena. Und da sind Sächsische und Radio Dresden mit dabei.
Ganz genau. Traditionsmannschaften, sagst du, ne? Da denkt man irgendwie Dresdner Kreisel, 70er Jahre. Aber Dynamos Traditionsmannschaft ist so jung wie nie und vielleicht auch deshalb Titelverteidiger.
Deshalb Titelverteidiger in einer Gruppe mit dem 1. FC Magdeburg, Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC. 14.12. 13.45 Uhr geht's los. Und wer ist der Schirmherr?
Ulf Kirsten, der gesagt hat, ich spiele aber nicht mit, ich mache den Ehrenanstoß vielleicht und vielleicht überreiche ich auch den Pokal, aber ich spiele nicht mit, ich spiele überhaupt keinen Fußball mehr, nur mit einer Ausnahme.
Mit seinem Enkelsohn.
Ja, du bist auch gut vorbereitet. Ja, sehr gut.
Wollen wir mal hören, was der Ulf zu diesem Turnier sagt.
Schon bei dem Namen Walter Fritsch, da musste ich nie allzu lange überlegen. Das ist der Kulttrainer und es sind bestimmt schöne Spiele, gute Vereine. Sind es insgesamt alle 8 und ja, ich freue mich drauf.
So, jetzt genug der Vorworte. Jetzt gehen wir hinein in unsere heutige Folge. Ich glaube, wir haben eine Menge zu besprechen zum Topspiel vom letzten Samstag zum nächsten Topspiel. Und wir haben einen Premium-Gast bei uns in der Runde. Jetzt begrüßen wir einen von 300.000 Sympathisanten bei uns in der Runde. Haben wir ja letzte Woche gelernt von David Fischer. Das können jetzt viele sein. Olympiasieger.
Da wird's
das können nicht mehr ganz so viele sein. Und in einer Wintersportart. Und dann wird es schon knifflig. Und da kommen wir auf Michael Rösch, Biathlon-Staffel-Olympiasieger 2006. Michael, guten Tag.
Ich gebe mir erstmal Applaus. Ne? Herzlich willkommen, Männer. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch sehr. Ich habe die 2 wichtigsten Fragen in diesem Podcast an den Anfang gestellt. Und zwar, Michael, wir brauchen von dir und ich ganz besonders, ich war ja am Samstag in der Kälte, du genauso. Ich brauche noch ein paar profunde Kältetipps. Ich habe ja am Samstag noch keine angewärmten Einlegesohlen genommen. Ich will mir noch Luft nach oben halten in diesem Winter. Ich kenne einige, die das schon getan haben am Samstag. Ich nenne keine Namen. Aber ich wollte mein Pulver, wie gesagt, noch nicht verschießen. Welche Kältetipps hat denn der Wintersportler parat für die Spiele, wo es jetzt mal ein bisschen knackig kalt werden könnte? Ich denke da zum Beispiel an das Flutlichtspiel gegen Waldhof Mannheim.
Kauft euch Wipkorten. Da könnt ihr euch reinsetzen. Da ist schön warm. Nee, die wichtigste Regel, klamottentechnisch. Kaufst du billig, kaufst du zweimal. Also gebt bitte Geld für gute Sachen aus. Das ist tatsächlich so. Also ich habe Sachen, Daunenjacke, gerade im Winter ist eine Daunenjacke. Es gibt auch gute Unterwäsche. Also von den Einlagesohlen halte ich jetzt relativ wenig. Ich habe auch nie...
Aber die sind gut. Ja, und die haben mir letztes Jahr gegen Regensburg, habe ich dies erst
mal... Haben die den Arsch gerettet.
Wunderbar. Trotzdem hat Dynamo verloren, aber mir war wenigstens warm und die Füße.
Es gibt ja auch Einlagesohlen mit Heizspiralen. Also das ist natürlich auch nochmal der Gamechanger. Es gibt auch Jacken mit so Heizspiralen drin. Aber wenn dann, wie gesagt... ist die Klamotte. Das ist das A und O, wenn du warm sitzen willst oder stehen willst.
Und eine weitere Frage noch, das Getränk. Also ich habe ja mediterraner Pfirsich in Halbzeit 1 getrunken, in der zweiten Halbzeit Brennnessel-Mango, jeweils Tee. Ja, ich würde mal sagen, ich hätte auch Fitwasser trinken können. Wirklich nicht genießbar. Und welches Wintergetränk empfiehlt denn der Biathlet?
Nicht warmes Bier.
Warmes Bier, nee, das müsste ich jetzt trinken, weil ich bin nämlich ganz schön krank. Soll ja helfen, habe ich gehört.
Ja.
Da empfehle ich, ich war letztens auch beim Eishockey, da gab es von Heidesaft, ich mache ein bisschen Schleichwerbung, einen wunderschönen Glühwein. Also, ich weiß auch gar nicht, warum du dort oben immer im Heimstadion und deinen Tee dir reinzimmerst. Da würde ich mir dort auch, bei manchen Spielen ist es vielleicht auch angebracht, einfach 5 Glühwein reinzimmern.
Ja, weißt du, wie ich dann kommentiere?
Na, noch besser. da ist die Zunge locker. Nee, also, wenn warm, dann Glühwein. Ich habe auch ein Bierchen getrunken, aber ich bin ja sonst eher so um die Nachmittagszeit der Kaffeetrinker tatsächlich. Ja, also du, ich habe da überhaupt keinen Anspruch. Hauptsache es ist flüssig.
Männer, aber das Spiel war jetzt nicht so erwärmt am Samstagnachmittag, oder? Also dass wir jetzt durch die spielerischen Vorstellungen der Sportgemeinschaft uns warm ums Herz geworden ist, kann ich jetzt nicht behaupten.
Darf ich da gleich reingrätschen? He? Also klar. Ich bin ja kein Stammgast. Ich war jetzt auch wirklich oft im Stadion. Ich würde auch gerne mal an K-Block gehen, aber ich habe es ein bisschen mit der Lunge. Also das mit den Rauchen und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen geier ich immer auf VIP-Karten. Das hat aber einen anderen Hintergrund. Aber es war schon schwere Kost, muss ich sagen. Also klar, das ist dritte Liga. Aber was mir jetzt, ich habe auch mal bewusst, ohne jetzt irgendwie hier einen Kutschki zu dissen, ne, aber ey, den habe ich mal wirklich 5 Minuten beobachtet und das Einzige, was der macht, ist sein Gegenspieler totlabern. Das ist schon echt krass. Also es kam dann ein bisschen Schwung rein, wo die zwei Jungschen reinkamen, der Ömchen und unser kleiner Ukrainer, der Bodanov. Da hat sich schon ein bisschen was gedreht. Aber grundsätzlich, was mir so seit vielen Jahren ja auch so ein bisschen abhanden geht, ich würde gar nicht alle hier über einen Kamm scheren, aber was mir so grundsätzlich abgeht. Wir gehen jeden Mittwoch im Winter in die Soccer-Arena und im Sommer spielen wir draußen in Loschwitz Fußball. Und bei uns geht es um nichts. Aber ich renne mir die Seele aus dem Leib, bis ich umfalle, bis ich schwarz sehe. Ich will das Ding gewinnen. Und das fehlt mir ganz einfach. So dieser Biss, wo ich sage, okay, ey, krass, also da ist so viel Standfußball dabei. Das gefällt mir einfach nicht. Und das ist aber, glaube ich, auch so eine Grundsatzmentalität, die hast du oder hast du nicht. Ist im Fußball, glaube ich, auch nochmal eine andere Sache, ob du natürlich mit dem Verein noch so ein bisschen anders verwurzelt bist, wo du herkommst. Das ist immer ein bisschen schwierig zu analysieren, aber so grundsätzlich fehlt mir das, ja, dieser letzte Biss. Na, und das hat sich irgendwie das Spiel auch durchgezogen. Klar, die haben am Ende noch das 1-1 rausgeholt. War auch für die Stimmung natürlich geil, ne? Aber irgendwie, ja, musst du dann sagen, ja, es war halt ein Drittligaspiel.
Der Ausgleich war noch das Beste am Spiel. Sozusagen, ne? Das Ergebnis, der Punkt, das Unentschieden hat den ganzen Samstag noch einigermaßen gerettet, weil ja spielerisch war es nicht viel, Chancen waren es auch wenige und ehrlicherweise muss es wahrscheinlich spätestens in der 70. 1-3 stehen oder so. Also
ja. Der Punkt war nie verdient eigentlich, wenn du ehrlich bist.
Nee, man kann ja wirklich sagen, Saarbrücken war bislang, was die Drittliga-Teams betrifft, das stärkste Team, ja. Was wir hier zu Gast hatten. Die hatten einen Plan, die hatten ein Konzept. Und die werden sich schön in den Arsch gebissen haben, absolut, auf der Rückfahrt, warum sie nur mit dem Zähler.
Aber die werden sich auch wieder denken, oh krass, also in dem Stadion, da musst du trotzdem erstmal 3 Punkte mitnehmen. Das ist nicht so einfach. Und das hat Dynamo wieder
Angstgegner.
Mal
gezeigt.
Naja, genau, Saarbrücken ist Angstgegner. Aber am Ende die dritte Liga ist natürlich auch Wahnsinn, bis zu Platz 8, was jetzt Aue ist, glaube ich, ne, mit 3 Punkten auf Dynamo. Ne? Und bis ganz nach oben, das sind 2 Spiele. Das geht so schnell, dass du da mal von Platz 8 auf Cottbus ist wieder Erster. Ne? Also das siehst du, wie eng das ist. Und aus der Sicht auch des Leistungssportler, ne? Ohne jetzt hier, ich wurde ja auch oft genug gedisst und gehatet für meine Leistung. Aber am Ende ist es Leistungssport und es zählt nur, was auf dem Platz passiert in dem Fall. Und ja, da, wenn sie in die zweite Liga wollen, da muss noch ein Schüppchen drauf, glaube ich.
Hat uns Tino Osnabrück vielleicht auch ein bisschen das Testspiel, wobei ich solche Testspiele gegen Erfurt auch nicht überbewerten will, aber hat uns Osnabrück ein bisschen Sand in die Augen gestreut, weil wir alle nach diesem 3-0, nach diesem überzeugenden Auswärtsspiel gedacht haben, Mensch, jetzt kommt Dynamo auf Touren.
Ich fand Dynamo selber am Samstag gar nicht so schlecht. Da fand ich, da habe ich Dynamo auch schon schlechter gesehen, aber Saarbrücken war halt deutlich, deutlich besser und hatte vor allen Dingen halt im Spiel nach vorne auch einen echten klaren Plan und hat Dynamos Schwachstellen in der Abwehr und in der Defensive immer wieder so klar offengelegt, dass es dann halt schon erschreckend war und dass es eben mal ein echtes Gefühl hatte, da ist ein kleiner Klassenunterschied. Weil bei Saarbrücken ist es halt immer gefährlich geworden und Dynamo hatte nicht viel. Und dann war es so ein Spiel, das wogte so in der ersten Halbzeit hin und her, aber die wirklich klaren Dinger hat dann Saarbrücken gehabt. Und da hatte Dynamo Tim Schreiber und ein bisschen Glück, dass es zur Pause 0-0 stand. Und klar kann man jetzt sagen, das Osnabrück-Spiel war vielleicht wieder zu deutlich oder auch nicht. Aber da war Dynamo recht abgezockt. Und deswegen fand ich die erste Halbzeit auch noch so okay, dass, weil am Ende gehst du mit 0-0 rein in die Halbzeit und so ein Drittligaspiel ist eng. Aber die zweite Halbzeit ging dann halt weiter, wie die erste aufhörte. Mit einer Saarbrücker Mannschaft, die mit jedem Angriff immer irgendwie dem Tor näher kam und Dynamo eben nicht.
Hören wir mal rein, was Dynamo-Trainer Thomas Stamm nach dem Spiel gesagt hat.
Die dicken Chancen heute bei Saarbrücken. Ich finde trotzdem, wir haben gerade in den ersten 45 Minuten sehr viele Momente, wo wir ins letzte Drittel kommen. Vors Tor waren sehr unsauber, diesbezüglich im letzten Drittel sehr ungewohnt unsauber. Das war sicherlich nicht unser bester Tag, was das Spiel dann mit Ball betrifft. Und gerade gegen eine Mannschaft, die sehr aggressiv, sehr intensiv, gut verteidigt, brauchst du einen guten Tag. Und dann ist es sicherlich so, wenn man dann sieht, welche Chancen wir erste Halbzeit zugelassen haben, wie das Tor dann auch fällt, müssen wir defensiv einfach besser verteidigen. Innere Linie zweimal verloren, dicke Chance, erste Halbzeit beim Tor auch. Da müssen wir in Summe in den Umschaltmomenten früher die Tiefe verteidigen, Mitte zukriegen. Dann glaube ich, hast du auch deutlich weniger Hochkaräter gegen dich. Trotzdem mit der Art und Weise zufrieden ist wieder ein Spiel, wo wir probiert haben, wo wir bis zum Schluss nicht aufgegeben haben, wo wir, finde ich, gezeigt haben, dass wir, egal wie stark der Gegner ist und du vielleicht über die 90 Minuten nicht dein bestes Spiel gemacht hast, immer in der Lage sind, mit Jungs, die reinkommen, mit Jungs, die noch auf dem Platz sind, ein Spiel zu drehen und dann auch einen Punkt mitzunehmen. Deshalb fühlt es sich natürlich so an, wenn du spät machst, mit dem Chancenplus bei Saarbrücken gut an, dass wir den Punkt mitnehmen. In Summe mit Ball nicht unser bestes Spiel und gegen den Ball müssen wir deutliche Schritte gehen, ansonsten tun wir uns die nächsten Wochen auch schwer.
Michael, ich fand, eigentlich sind sie gut ins Spiel reingekommen. Also die ersten 10 Minuten fand ich schön unterhaltsam, aber irgendwie ist dann, haben sie den Faden verloren. Oder Saarbrücken hat dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir hier mal das Zepter in die Hand.
Ja, das ist halt eben gerade im Fußball. Ich meine, ich bin kein Leistungsfußballer, aber ich spiele natürlich auch selber sehr ambitioniert Fußball. Aber wie schnell sich eben auch, in welchen Phasen sich ein Spiel ändern kann, das haben wir jetzt eben auch wieder gesehen. Und du kannst dich halt auf den ersten 10 Minuten ja nicht ausruhen. Ich meine, ein Spiel dauert 90 Minuten plus und da musst du halt den Zeitraum auch konsequent am Ball bleiben. Und ich kenne es vom Biathlon, da geht es halt um Millimeter beim Schießen. Da kann sich es ist ja kein Spiel, aber ein Wettkampf auch innerhalb von einer Sekunde oder einer Millisekunde drehen, zum Guten oder zum Schlechten. Und genauso ist es im Fußball. Und ja, das ist halt auch das Ding, ne? Wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, das Momentum geht so ein bisschen flöten, ja, dann ist es, ja, ich will jetzt nicht sagen konzeptlos, aber so ein bisschen durcheinander, hektisch. Und das fehlt mir, dass so ein bisschen die Abgeklärtheit, die Abgewichstheit, um es mal auf Deutsch zu sagen, die fehlt mir dann so ein bisschen, wenn es ein bisschen hektisch wird.
Ja, wir müssen ja bei Saarbrücken nur über die Phase rund um die 30. Minute sprechen. Also da hatten die 3-4 richtig gute Chancen und hätten eigentlich führen müssen. Also sie haben ja selbst auch nach dem Spiel gesagt, eigentlich müssen wir mit 2-0 in die Halbzeit gehen.
Ja klar, die müssen in Führung gehen und deswegen sage ich ja, ist das ja Dynamos Chance gewesen, in der Halbzeit noch ein paar Dinge zu ordnen und gerade zu rücken und mit einem anderen Gesicht in die zweite Halbzeit zu gehen, aber das ging ja genauso weiter und irgendwann fällt dann halt das Gegentor.
Tim Schreiber, bester Dynamo am Samstag?
Tino, sag du, ich bin noch am Überlegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja mal beschreiben, Micha rätselt noch die ganze Zeit, ich hätte klar geantwortet, ja, auf jeden Fall, also schon alleine, weil sich kein anderer auch aufdrängt und er... Ja. 2-3 richtig gute Paraden hatte, also eigentlich klare Chancen für Saarbrücken in der ersten Halbzeit. Den einen, den linken Fuß ausfährt, den er da hält, das ist eigentlich ein klares Tor. Also den muss Saarbrücken eigentlich machen. Und auch bei den anderen Aktionen war er gut. Ich meine, was halt auch auffällig ist, so die Pässe hinten raus, das bleibt immer noch so ein bisschen die Herausforderung, aber so insgesamt geht er sehr stabil damit um. Und Jens, wir hatten uns vorher auch schon mal drüber unterhalten, es gibt jetzt keine Pfiffe mehr. Wenn der Ball mal hinten...
Das Grundrauen ist weg.
Genau, ne? Also das hat man jetzt akzeptiert, dass auch so ein Torwart lernen darf. Nee, und von da sage ich, am Samstag war er auf jeden Fall der Beste. Der ein oder andere hat ja vielleicht auch ein bisschen Angst, dass er überzieht gegen seinen Ex-Verein, aber das ist überhaupt nie passiert.
Aber es ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, ne? Wenn der Torhüter der beste Mann auf dem Feld ist.
Vor allen Dingen im Heimspiel ist es immer schwierig, ja.
Wie war die Begegnung mit dem Ex-Verein?
Ja, auf jeden Fall... Bisschen komisch, also klar, die Jungs eben halt wiederzusehen, aber hat mich unfassbar gefreut, alle wiederzusehen auf dem Platz diesmal. Und an sich ärgerlich, dass ich mich nie belohnen konnte mit einer Null. Das ist halt dann schwierig, wenn der Ball dann einmal dann nicht auf mich geschossen wird, sondern eben halt dann ins Zentrum gespielt wird. Also ich versuche der Mannschaft zu helfen mit Paraden, versuche eine Mannschaft dann eben halt gewissermaßen auch ins Spiel zu halten und ist mir heute gut gelungen. Zum anderen hilft die Mannschaft mir auch in anderen Situationen, in anderen Spielen eben halt die Bälle vom Tor fernzuhalten. Und zwar natürlich dann, am Ende kann man sagen, können wir uns glücklich schätzen, dass wir dann noch den Punkt geholt haben.
Das Ergebnis das Beste am heutigen Nachmittag?
Ja, so ein Unentschieden ist immer so nichts Halbes, nichts Ganzes, finde ich. So am Ende geht man dann immer raus und sagt sich so, ja, schwierig. Dass wir es eben halt am 90. schießen, können wir sagen, okay, können wir ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen glücklicher sein als Saarbrücken. Am Ende können wir auch froh sein, dass wir es dann am Ende geschossen haben.
Kannst du erklären, warum ihr euch mit den Saarbrückern heute so schwer getan habt, wieder mal so schwer getan habt?
Gegen Saarbrücken zu spielen ist, denke ich mal, immer ein bisschen unangenehm. Also, ich stand letzte Saison noch auf der anderen Seite. Ich weiß, wie Saarbrücken spielt. Das ist halt sehr, sehr körperlich alles, sehr, sehr eben halt auch auf offensives Umschalten und ist natürlich dann eklig. Ne? Du brauchst viel durch lange Bälle, Diagonalbälle, reißen sie dann auf. Es ist halt einfach eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, aber darauf haben wir uns gewissermaßen auch eingestellt. Wir wussten das, aber müssen wir halt schauen, wie es dann eben halt im Rückspiel dann aussieht.
Aber die Moral ist intakt. Also Schluss ist hier in Dresden tatsächlich erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift in der Schlussphase, seid ihr immer richtig gut drauf.
Ja, so sollte es auf jeden Fall auch sein. Also ich denke, so wie wir das eben halt heute wieder gemacht haben, so wie die Unterstützung auch von den Fans wieder waren, das ist Dynamo. Das sollten wir uns auch auf jeden Fall beibehalten. Und ja, es macht mich heute auch sehr, sehr glücklich dann für David, dass er eben halt sich dann für die harte Arbeit auch belohnen konnte.
Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, also ich würde mir persönlich mehr wünschen, dass auch wirklich Junge, die wirklich gierig und geierig drauf sind, so ein Spiel zu gewinnen, eher vielleicht sogar mal von Anfang an kommen.
Ja gut, Toni Menzel, der nun in dieser Saison gerade zu Start der Saison gut gespielt hat, ist nun momentan leider verletzt. Das muss man in Betracht ziehen. Ich glaube schon, dass Thomas Stamm ein Trainer ist, der sagt, okay, ich setze auch auf den Nachwuchs. Das hat er ja auch in Freiburg bewiesen. Und der schmeißt die dann auch irgendwann rein.
Naja, und das hat das, was ich vorhin schon gesagt habe, also wo die beiden kamen, da fand ich, hat sich schon nochmal ein bisschen gedreht, das Spiel. Also da war ein bisschen mehr Action dann dabei.
Die Führung war nicht überraschend in der zweiten Halbzeit für Saarbrücken, oder? Durch Brünker, also Pipo Heise, den wir später noch hören würden, passt da auf seiner Seite nicht auf, Stellungsfehler. Und dann fällt das Gegentor, was sich irgendwie durch Klopfzeichen immer wieder angekündigt hatte.
Na, irgendwie war es nicht überraschend, aber das ist so aus dem Nichts fällt. Das war nicht mal eine echte Chance in der Entstehung. Ne? Dynamo stand hinten eigentlich, glaube ich, kompakt und in Überzahl. Dann reicht ein einfacher Pass. Klar, Stellungsfehler, Pipo Heise. Aber selbst dann, der Pass in die Mitte, der Torschütze steht dann ja auch nochmal völlig blank und hat keine Mühe von 11 Metern oder so, den ins leere Tor einzuschieben. Und das geht in Summe dann auch zu einfach. Also dass dann auch die Innenverteidigung da den Torschützen völlig aus dem Auge verliert. Aber klar, der Grundfehler ist wieder dieser Schnittstellenpass.
Was ich nicht verstehe, Dynamo ist es auch danach nicht gelungen, mal so ein richtiges Powerplay zu erzeugen, so richtigen Stresstest für Saarbrücken, dass sie die mal richtig unter Druck setzen, ihnen ja sonst gelingt. Es genügt ja in Dresden manchmal so ein kleiner Mühe, so ein Distanzschuss, der knapp vorbeigeht, um auch wieder das Feuer zu entzünden, um alle wieder wach zu bekommen. Aber das war, fand ich am Samstag eher zäh.
Das habe ich bei mir, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, zu meinem Sitznachbarn, oh, wie oft mir geschrien haben, jetzt nimm doch mal das Ding und zieh einfach mal ab vom 16er. Das hat dann der Ömchen mal gemacht, aber sonst, also einfach mal in Tropf zimmern, dass du mal wieder so eine Art Chance generierst und wie du sagst, so ein Hallo-Wach-Effekt, aber das war viel zu wenig.
Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich sage ja, das Beste ist, dass dann in der 85. Bodanov und Kubata kamen, was ein bisschen Tatsache wie Noteinwechslung aussah, so unter dem Motto, jetzt muss es der Junge und der Edelreservist oder der Dauerreservist, die sollen es jetzt irgendwie richten. Aber die haben es dann halt eben auch gerichtet, weil das Tor wiederum, das war richtig gut. Ne? Wir haben oft genug über Standards geredet und das war eine Variante, die war richtig gut.
Gutes Händchen von Thomas Stamm. Auch immer wieder bei Auswechslung. Das muss man schon mal sagen, oder?
Dann kann man auch sagen, ich habe die Falschen zu Beginn gebracht. Also man kann beide Seiten sehen, wie so oft im Leben. Weil die Jungs, die ich dann bringe, die würden gerne von Beginn an spielen. Es geht um die Art und Weise, wie die Jungs damit umgehen, dass ich sie nicht mit dem Trainerteam von Beginn an aufstelle. Und das kriegen sie sehr, sehr gut hin. Und da muss man der Mannschaft, den Jungs, ein Kompliment machen. Es sind immer wieder unterschiedliche Jungs, die dann mit einer extrem guten Haltung reinkommen, die Mannschaft nochmal besser machen wollen. Das zeigt, wie der Charakter von den Jungs ist. Und das muss man erwähnen. Nicht, dass ich mit dem Trainerteam gut einwechsle, sondern es geht um die Art und Weise, um den Charakter von den Jungs, wie sie dann performen. Und dann bist du auch in der Lage, als, sagt man ja so schön, als Joker dann vielleicht Spiele mitzuentscheiden. Genau das müssen wir uns bewahren, weil das ist eine Riesenstärke, die wir haben. An ein paar anderen Dingen müssen wir arbeiten, aber das ist sicherlich außergewöhnlich dieses Jahr, weil sie zum richtigen Zeitpunkt wissen, sich unterzuordnen und dann aber auch mit wenig Enttäuschung, sondern mit der Überzeugung, Spiele nochmal drehen zu können, reinkommen, und das macht die Mannschaft besser.
Im Grunde stimmt das schon. das zeigt schon, dass die, die reinkommen, dann auch gefährlich werden und dass halt auch eine Nummer 13, 14, 15 am Ende da das Zeug hat, da irgendwo mitzumachen.
Und Kubata, nach der Vorarbeit von Bodanov, ja, über den wir so ein bisschen auch zu Beginn der Saison gerätselt haben, was ist seine Rolle? In der Innenverteidigung wird er schwer haben. Das wurde auch immer so ein bisschen durch die Blume kommuniziert. Aber wenn er reinkommt, dann baut man natürlich vor allem auch auf seine Kopfballstärke. Jetzt hat er es mit dem Fuß gemacht, aber ich glaube, da kann er schon ein Garant sein. Hat man ja am Samstag gesehen.
Ja gut, also wenn er den nie gemacht hätte.
Ja, aber ich habe auch schon Spieler gesehen, die den, da vorbeige.
Den hätte ich sogar noch mit dem Kopf reingemacht. Ist schon klar. Also du sagst, Jens, ne? Also da gibt es schon welche, die haben auch aus 1 Meter Entfernung das Ding schon mal drüber gejodelt. Mhm. Am Ende, klar, musst du den machen. Aber du, alles hin oder her, es war in 1-1, würde ich sagen, ein ja, mehr als glücklicher Punkt. Aber was mich trotzdem immer wieder fasziniert in dem Stadion, auch selbst wenn sie verloren hätten, aber es ist immer wieder geil. Du kommst dort rein, dritte Liga, 30.000 Mann. Das ist Wahnsinn. Also das ist immer wieder das, was mich fasziniert. Auch, wie gesagt, dritte Liga, selbst wenn sie nie gewinnen. Ah, das ist schon einfach geil.
Lass uns noch mal ganz kurz, wie siehst du Kubata jetzt, Tino, nach seinem Tor?
Na, ich glaube, der sucht halt schon noch weiter seine Rolle. Also ich meine, in der Verteidigung bleibt es schwer, wobei wir haben jetzt oft genug auch Innenverteidiger Fehler und Probleme angesprochen. Keine Ahnung, ob er so weit weg ist, dass er immer noch keine Alternative darstellt zu meinetwegen Böder oder Bühning oder eben doch Kammerknecht. Offenbar ist es so.
David hat Riesenschritte gemacht, aus meiner Perspektive. Trainiert die letzten Wochen sehr, sehr stabil. Hat jetzt gegen Erfurt ein ordentliches Spiel gemacht. Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn man ihn bringen muss, gerade aus den letzten Wochen, weil er einfach sehr stabil, sehr gut trainiert und zeigt im Training, dass er über Standardsituationen gefährlich sein kann. War eher die Idee, dass er vielleicht nochmal ein Kopfballtor oder mit einem Kopf ablegt. Jetzt hat er ihn gemacht, weil er dann auch durchläuft. Also das ist einfach was, was er sich auch im Training erarbeitet. Und dann ist es trotzdem so, ist einfach eine Position, wo man vielleicht nicht sofort wechselt. Und ja, muss geduldig sein. Ist ein junger, guter Spieler mit Potenzial, der es richtig gut macht die letzten Wochen. Und da bin ich überzeugt, wenn er so eine Phase auch mal durchsteht, dass er dann irgendwann auf seine Minuten kommen wird.
Ich sag mal so, mit 5 Minuten Einsatzzeit, ja, da wird er es besser als nichts. Aber wenn du dann vorne reingeworfen wirst, bloß um irgendwie vielleicht noch einen Kopfball nach dem Standard irgendwie aufs Tor zu bringen, weiß ich nicht. Aber klar, jede Minute Einsatzzeit bringt den jungen Mann auch weiter. Klar, er muss die Situation jetzt irgendwie annehmen, aber es wird ihn jetzt auf Dauer auch nie zufriedenstellen.
Glückwunsch zum Ausgleichstreffer. Beschreib mal.
Standard. Ich komme kurz vorher rein, probiere es sich einfach reinzuschmeißen, vor allem bei dem Spielstand. Früh das 1-0 in der zweiten Halbzeit bekommen und seitdem laufen wir eigentlich die ganze Halbzeit an, legen alles in die Waagschale, die auf dem Platz, aber auch die Jungs, die reinkommen. Und dann probiere es sich einfach nur noch in jeden Ball reinzuschmeißen. Dann sind es am Ende nur 3 Meter oder wie viel es waren, wo ich den Ball rüberschieben muss, aber das muss man auch erstmal schaffen.
Er hat sicherlich mit deiner Kopfballstärke gerechnet, aber du hast ihn nicht mit dem Kopf reingemacht, sondern mit dem Fuß.
Ja, ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass der Ball irgendwo da runterkommt. Gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, aber im Endeffekt hat es sich ausgezahlt.
Es war sicherlich heute nicht euer bestes Heimspiel, aber was man euch nicht vorwerfen kann, ist die Moral. Ihr glaubt wirklich immer bis zum Schluss dran. Es war jetzt das dritte Heimspiel in Folge, wo ihr in der Schlussphase getroffen habt.
Ja, wir thematisieren es immer wieder, heute vor dem Spiel auch, letzten Wochen und Monate. Das ein Spiel geht nun mal so lange, bis der Schiri abpfeift. Und dass wir die Spiele auch, wenn's mal nicht so gut läuft, was völlig normal ist, dass wir die von der Bank entscheiden wollen und dass die Jungs, die reinkommen, dann alles nochmal reinhauen. Und das hat sich heute auch wieder ausgezahlt.
Und das war für dich bis jetzt, du hast zuletzt gegen Erfurt im Testspiel getroffen, dein Dynamo-Moment, oder?
Ja, kann man so beschreiben. War jetzt mein zweiter Einsatz. Klar freut's mich sehr, aber ich habe da natürlich den Gruppengedanken. Und ich weiß und wir wissen, dass wir uns steigern müssen.
Ein Fakt, der auch klar ist, in Dresden würde ich niemals, das macht ja mancher Zuschauer, der dann in der 80. Minute geht, weil er vielleicht die Bahn, die 10 oder die 13 bekommen muss oder schnell zum Auto muss, weil zu Hause gibt's Kaffee, keine Ahnung. In Dresden würde ich niemals in der 80. Minute aufstehen und gehen. Bei uns oben, Tino, auf den Presseplätzen gehen ja auch manche. Also die Scouts gehen auch manchmal einfach in der 80. Minute. Kannst 2-2 stehen, 4-0, egal, die gehen trotzdem. Kann ich nicht nach, ja, du hast keine Bindung zu dem Spiel und du hast vielleicht Spieler XY, Rudi Rübel gesehen und sagst, der ist ausgewechselt worden, spielt keine Rolle mehr. Aber trotzdem, ich kann das nicht nachvollziehen. Wie kann ich denn in der 80. Minute gehen? Selbst beim Spiel, ich sag mal Karlsruhe gegen Hannover, würde ich in der 80. Minute nicht gehen, weil es mich dann einfach fasziniert.
Das ist wie wenn du den Biathlon vorm letzten Schießen ausmachst, oder?
Richtig. Oder nach Hause gehst.
Ja, das ist tatsächlich auch ganz oft der Fall. Also ich meine, der grundsätzliche Deutsche tickt natürlich auch so, scheiße, jetzt ist es gleich vorbei, jetzt rammen alle raus, ich muss ja einen Bus kriegen, ich muss noch einen Shuttlebus und so, ne? da haue ich lieber 5 Minuten eher ab. Aber ich bin da auch eher der Typ, dann bleibe ich lieber noch eine Stunde länger und genieße das alles danach noch ein bisschen. Ne? Also.
Ja, in Dresden macht das Sinn. Es war jetzt das dritte Ligaspiel hintereinander, wo sie in der Schlussphase getroffen haben. Und im Pokal gegen Darmstadt haben sie auch getroffen.
Das ist fast wie bei Leverkusen. Ne? Also deswegen habe ich schon das Trikot an.
Über deine zweite Leidenschaft kommen wir dann später noch zu sprechen. Ja, Leverkusen in der Vorsaison. Dynamo hat es so ein bisschen adaptiert in dieser Saison. Also es hat geklappt gegen Essen, es hat geklappt gegen Hannover 2. Im Pokal gegen Darmstadt gab es dann leider in der Verlängerung kein Happy End. Und jetzt am Samstag gegen Saarbrücken.
Ich meine, wir haben ja schon oft genug gesagt, immer Glück ist Können. Also von daher kann man jetzt irgendwie auch nicht von Zufall reden. Wobei der Unterschied zu Leverkusen, da hatte ich in der vergangenen Saison immer gedacht, hier fällt jetzt wirklich noch ein Tor, weil die Chancen auch da waren. Das hat sich jetzt am Samstag auch jetzt speziell gegen Saarbrücken ja nicht zwingend angedeutet, dass in der Nachspielzeit noch ein Tor fällt. Aber umso besser, dass die Mannschaft halt dann schon weiter nach vorne spielt, auch wenn es nicht dieses vehemente Powerplay war, was Jens, was du auch angesprochen hast, was man vielleicht erwartet hätte nach dem Rückstand. Aber sie machen das Tor zum dritten Mal in Folge in der Liga in der Nachspielzeit. Und ja, das ist dann irgendwo auch eine Qualität. Und nach dem Standard, ne? Wie gesagt, oft genug haben wir das kritisiert. Von daher musst du mitnehmen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hatte ja tatsächlich noch das Gefühl, es waren, glaube ich, noch 4 Minuten Nachspielzeit. Da hatte ich schon die Hoffnung noch, dass es 2-1 fällt hat. Warum auch immer, was auch nie verdient wäre. Aber irgendwie hatte man doch dann noch, und es war auch irgendwie im ganzen Stadion spürbar, dass jetzt alle noch auf das 2-1 gegeiert haben. Ne? Selbst auch die Spieler, die haben den Ball schon hingelegt. Und
ich sag dir doch, alle, da reicht ein Funken. Ein Funken und alle sind wieder da. Alle sind
und
wieder
da komme ich, was wir vorhin auch gesagt haben. Ne? Dann richtig. Hau doch mal in auf den 16er und wenn der an die Latte geht, aber du bist wieder wach. Das Stadion ist wach vor allen Dingen.
Richtig.
Und dann kann das ganz schnell kippen und das Momentum ist wieder auf deiner Seite.
Moral ist aber intakt. Also man kann über vieles meckern und schimpfen, aber von der Moral her kannst du der Mannschaft nichts vorwerfen und ich glaube, sie haben wirklich auch Sprit für 90, 95 Minuten.
Auf jeden Fall, das stimmt schon. Und wie gesagt, mit jedem Tor, was du in der Nachspielzeit machst, wächst ja der Glaube, dass du das auch kannst und dass dir das auch wieder gelingt und dass du halt schon vom Kopf her auch denkst, jetzt hier geht noch was. Und das ist dann schon irgendwo, ja, finde ich echt eine Qualität. Und klar, es setzt voraus, dass du natürlich auch die Körner hast, hinten raus noch nach vorne zu spielen. Wobei ich mal sagen muss, die zweite Halbzeit, Mitte zweite Halbzeit hat man schon gesehen bei beiden Mannschaften, dass es natürlich auch ein intensives Spiel irgendwo war. Ne? Am Ende, wie gesagt, muss man doch das Positive, Jens, du hast heute, wir waren ja heute beim Training, da hast du ja gesagt, wir brauchen positive Vibes in diesem Novembergrau. Und das musst du dir am Ende halt schon mitnehmen. Das Positive aus dem Spiel, dass du da in der Nachspielzeit das Ding gemacht hast, dass es ein Standort war und dass du das kannst. Und damit musst du jetzt nach Sandhausen fahren.
Ja, und durch diese ganzen Unentschieden am Wochenende, es war ja der Remis-Spieltag, wer das richtig tippt, also ich bei Tippspielen, ich tippe ganz, ganz selten Remis. Weiß nicht, wie euch geht. Und wobei Tino Meyer tippt ja alles richtig, hat er mir am Sonntag geschrieben. Ich habe das alles
aber
richtig.
Aber kein Remis. So.
Ich hab alles richtig getippt.
Ich habe Arnes Remis gegen 1860 getippt.
Klar.
Ich habe auch Hansa Heimsieg gegen Bielefeld getippt. Und ich habe auch Dortmund Heimsieg gegen Aue getippt, der Rest war daneben.
Okay. Ja, ehrlicherweise. Okay. Also bist du auch kein Unentschieden-Tipper?
Nee, ich hatte bei Dynamo mal nachgedacht. Ich hatte so am Freitagabend so einen Bauch. Ich habe natürlich 1-0 für Dynamo getippt, weil ich dachte, irgendwie knappes Ding werden sie schon irgendwie ziehen. Aber da ist halt manchmal auch ein bisschen der Bauch mit dabei und nicht der Kopf so. Da ist so ein bisschen so oder das Herz mit dabei. Und dann hatte ich mal so eine kurze Eingebung, vielleicht doch Unentschieden. Weil eben Saarbrücken, muss man ja auch sagen, mit der Serie irgendwie noch kein Auswärtsspiel verloren und auch zuletzt ein paar Spiele in Folge ungeschlagen. Also da kam ja auch keine schlechte Truppe.
Können wir mal mit der Mehr aufräumen? Angstgegner? Spielt das wirklich so eine Rolle? Also sag du es mir mal als Sportler. Ist das wirklich psychologisch, wenn du vorher hast, oh, gegen die haben wir 2010 das letzte Mal gewonnen?
Naja, wenn ich auf der Zielgeraden neben ihnen bin, wo ich schon mal genau weiß, gegen den habe ich schon ein paar Mal verloren, also da geht das ist schon ein bisschen der Frack. Oder man fährt so in einem Ort, wo ich weiß, hier war ich gut, dann läuft das zu 90% meistens auch gut ab. Wenn du irgendwo hinfährst, wo du weißt, oh, hier habe ich bis jetzt nur Scheiße fabriziert, dann wird es meistens auch so. Also das ist natürlich eine Kopfsache, aber ich glaube schon, dass die das alle irgendwo bis zu einem gewissen Grad dann ausblenden können und vielleicht sogar auch müssen.
Wo hat es dir gut gefallen?
Überall. Aber mein Lieblings-Weltcup-Ort war immer Oslo. Einfach, weil es meistens im März war, also Ende der Saison. Und da hast du schon so ein bisschen Frühlingsluft und der Blick vom Holmenkollen runter. Also kann ich allen nur mal empfehlen, die hier zuhören, fahrt nach Oslo. Ja. Das ist sensationell da oben auf dem Holmenkollen. Guckst in den Fjord rein. Ach, ein Träumchen. Ansonsten natürlich stimmungsmäßig, ganz klar, Oberhof, Ruhpolding, die deutschen Weltcups, Antholz. Aber auch für Leute, die gerne mal einen Biathlon-Weltcup sehen wollen, die jetzt hier in der Ecke wohnen, fahrt nach Nové Mesto zu den Tschechen. Also da war letztes Jahr die WM, das war abartig. Also das kann man schon vergleichen mit K-Block Dynamo. Also das ist wirklich eine Lautstärke à la Bonheur.
Und weil du die Zuschauer angesprochen hast und Heimweltcups Oberhof, was ja immer irgendwo so ein zuschauerträchtiger und so ein frenetischer Ort ist, wie ist das? Weil wir vorhin auch über junge Spieler gesprochen haben, die dann in Dresden performen müssen, vor 30.000 und der Druck auch da ist. In Oberhof, wenn du, sag ich mal, auf Platz 3 zum letzten Schießen kommst, ist ja auch Druck da.
Na, aber Tino, wie lernst du es denn? Nur so. Das haben jetzt viele Nationen vorgemacht. Klar brauchst du natürlich erstmal ein gewisses Grundniveau, um dorthin zu kommen. Das haben die Norweger vorgemacht, die Franzosen, die Italiener vor allen Dingen. Die haben viele, viele Junge, teilweise schon im Juniorenalter, in den Weltcup reingehauen. Ging mir ja ähnlich. Als ich 21 war, durfte ich auch schon Weltcup laufen. Klar, das war Übersee, da war jetzt die Zuschaueranzahl überschaubar. Aber
das war eher Sandhausen.
Das war dann eher...
Sozusagen. Ja,
das war, konntest du dann in der Hand abzählen. Aber du, das nur so lernst du es. Und ich kann mich an den Rennen erinnern, weil du gerade Oberhof ansprichst. Da war ich 22, 23 Jahre alt. Da bin ich am Ende Zweiter geworden. Und stehe auf Stand 30 und das Stadion rammelvoll. Ich schieße liegend 0, komme auf Platz 1 rein, stelle mich auf Stand 30, weil da auch ein bisschen Wind war, das ist ein bisschen windgeschützt. Und dann ist das komplette Stadion Totenstille. Und einer brüllt, Schnauze jetzt, doch er schießt. Und da wusste ich genau, scheiße, jetzt sind alle Augen auf mich gerichtet. Und klar ist da irgendwo in deinem Hirn, geht's los und es rattert. Aber da ist halt die Kunst, das musst du irgendwie ausblenden können. Das kann man auch zu einem gewissen Grad trainieren, aber Wettkampf und Training, das sind zwei Paar Schuhe. Und ja, also es sind schon viele vom Weltmeister zum Bademeister geworden. Also ich erinnere mich spontan, warum auch immer, an Christoph Sumann, Olympische Spiele in Vancouver 2010. Der steht auf Platz, Mesotic war es, Entschuldigung, der steht auf Platz 1, letzte Schießbahn im Massenstart, hätte Olympiasieger werden können und schießt, glaube ich, 3 Fehler. Also das ist ein mentales Spiel. Generell im Sport ist es ein mentales Spiel, aber im Biathlon ganz besonders, vor allen Dingen halt beim Schießen.
Wie war das in Oberhof dann, das Schießen?
Ich habe 0 geschossen. Ich habe 0 geschossen.
Also um den Sprung zum Fußball wieder, man muss die jungen Spieler reinwerfen, die können nur an der Aufgabe wachsen, am Spiel wachsen.
Deswegen plädiere ich, was ich vorhin auch gerne noch, würde ich gerne nochmal mich wiederholen, also die jungen Spieler rein, die haben auch das Hirn, die denken nie an viel, die denken nur an den Fußball. Weißt du, je älter, wir wissen das ja, je älter du wirst, an umso mehr Sachen denkst du. Ne? Und ein Junger, der kommt dort rein, der hat sicher auch Muffensausen und Respekt vor der Kulisse in Dresden. Aber irgendwann musst du es ja bringen. Und mit 26, 27 bist du eben kein Junge mehr. Und du siehst es im Weltfußball, wie mittlerweile, da spielen die mit 17 oder mit 18 auf einem wahnsinnigen Niveau. Und warum soll das in der dritten Liga nicht funktionieren? Und irgendwann musst du es ja mal bringen, wenn sie das gewisse Talent mitbringen. Und das wäre für mich immer der Weg, der Jugend die Chance zu geben. Natürlich hast du auch einen gewissen Welpenschutz. Der ist auch nie ewig, ne? Aber irgendwann musst du es bringen. Und daran müssen die einfach wachsen und ja, daran werden die meisten natürlich auch besser.
Biathlon machen wir noch ein bisschen am Schluss unserer heutigen Folge. Ich will nochmal zurückkommen zum Samstag. Ich habe nämlich heute nachgedacht, wer war denn eigentlich der Schiedsrichter am Samstag? Den habe ich am Samstag nur einmal erwähnt im Kommentar. Daniel Siebert hat gesagt, guter Schiedsrichter. WM-Schiedsrichter dürfte eigentlich nicht schief gehen. Und ich fand wirklich, der hat eine gute Leistung abgeliefert. Wenig Grund zur Diskussion gehabt, dachte ich.
Ja.
Der Stadionsprecher Peter Hauskeller hat mir dann noch gesagt, Mensch, der hat sogar noch seine Karten verschenkt und war wirklich ein gutes Miteinander mit dem Schiedsrichter. Und dann sagt heute Baba Grafati, Moment mal.
Genauso sieht's aus, ja. Wir fanden den Schiedsrichter ja alle insofern gut, weil wir nicht über ihn geredet haben. Und dann kommt heute Baba Grafati, der Ex-Schiedsrichter, der ja immer die vermeintlich umstrittenen Szenen der Drittligaspiele auswertet und sagt, Dynamo hat von zwei klaren Fehlentscheidungen profitiert. Zum einen, als der Ball an die Latte ging, glaube 33. Minute, wo der Saarbrücker an die Latte schießt, da wird er Sekunden vorher von Vinko Schapina am Trikot gezogen und ich habe ein Foto gesehen, das ist wirklich so. Also das Trikot ist ewig weit weggezogen vom Körper. Und Rafati sagt, weil der Saarbrücker am Trikot gezogen wird, gerät er in Rücklage und schießt nur deshalb aus Nahdistanz den Ball an die Latte. Also Vereitelung einer klaren Torschance, rote Karte für Schapina und Elfmeter für Saarbrücken. Das ist Punkt 1, also laut Rafati. Und die zweite krasse Fehlentscheidung ist der von uns jetzt schon oft genug besprochene Ausgleich. Soll abseits gewesen sein. Es gibt wohl sogar eine Kameraeinstellung, die das ganz klar zeigt, für einen Bruchteil einer Sekunde, dass Kubata im Abseits gestanden hat. War am Samstag gar kein Thema, ne?
Ja, gut, nee, gut, dass es das kein VAR gibt, ne?
Ja, in dem Fall,
ich wollte
ja
gerade sagen, es war kein Thema.
Also das Abseits so latent, aber die andere Situation überhaupt nicht. Wurde gar nicht diskutiert, wurde glaube ich auch bei den Kollegen TV nicht diskutiert.
Ich will auch nicht sagen, dass Baba Grafati jetzt zwingend recht hat, ne? Weil nach der Betrachtung vieler Fernsehbilder kann man dann vielleicht immer noch mal irgendwie was meinen. In der dritten Liga gibt es den TV-Beweis nicht. Für mich ist immer so ein Indiz, wenn sich die Mannschaften nicht beschweren, dann ist es auch offenbar nicht so offensichtlich. Ne? Also gut, das Abseits hat jetzt keiner gesehen. Und da fand ich jetzt wiederum, dass Dynamo schon recht verhalten gejubelt hat, dafür, dass es der Ausgleich in der Nachspielzeit fiel. Aber bei dem vermeintlichen Elfmeter da hat ja eigentlich, glaube ich, gar keiner reklamiert.
Nee. Passiert ist ja durch die vielen Unentschieden jetzt am Wochenende wirklich nichts, oder? Es bleibt alles schön kuschelig beieinander in der dritten Liga. Michael, hast du noch so einen Kandidaten, wo du sagst, passt mir auf die auf?
Dritte Liga? Dresden. Passt mir auf die Dresdner. Ah, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe vorhin mal kurz überflogen bis Platz 8. Aue, das ist alles so eng. Oh, und jetzt ist wieder Cottbus-Tabellenführer. Ah, du kannst es echt nicht vorhersehen. Da kann alles passieren.
Weil du den Verein aus dem Erzgebirge gerade erwähnt hast, Männer, könnt ihr mir erklären, was da in der letzten Woche passiert ist?
Das hast du schön umschrieben jetzt.
mit Pavel Dotschev. Also die einen sagen, ja, man muss Matthias Heidrich nachvollziehen können, dass der jetzt nach über 2 Jahren sagt, okay, man macht mal was anderes auf dem Trainerposten. Auf der anderen Seite hat hier ja Pavel Dotschev wirklich aus den Tiefen der dritten Liga rausgeholt. Und Pavel Dotschev ist ja der Trainer schlechthin in Liga 3. Also man kann relativ wenig über den sagen. Was ich schwierig finde, ist, dass das bis zum Sommer gehen soll. Weil nach jeder Niederlage wird doch jetzt gesagt, machen wir das jetzt schon eher mit Pavel Dotschev.
Also wir sind ja rein territorial relativ nah dran am Erzgebirge, aber jetzt was das Interne anbetrifft, doch relativ weit weg. Von daher ist es schwer, das zu bewerten. Von außen sage ich, wenn du das machst als Sportchef und dafür mag es vielleicht sogar Gründe geben, dann darf das natürlich nie nach außen dringen. Und wenn das nach außen dringt, dann ist es natürlich weit rein böse und bringt dich in eine echte Bredouille. Was ich noch bezeichnend fand, war die Reaktion der Spieler, die da auch sehr überrascht waren, den Zeitpunkt mindestens fragwürdig fanden. Und ich habe sogar den Satz gehört, dann spielen wir jetzt für den Trainer. Mal unabhängig davon, es haben schon andere Mannschaften bei Dortmund 2 verloren in dieser Saison. Insofern, das kann schon passieren, aber noch eine Niederlage oder noch eine, dann wird es für Pavel Dotschev, also ich halte so eine Sache, du verkündest im November, dass der Trainer am Saisonende geht, das klappt nie. Und ich behaupte sogar, wenn das so weitergeht, dann wird Weihnachten schon das Ende für Pavel Dotschev im Erzgebirge sein. Aber das ist so meine Fernsicht aus Dresden in Richtung Erzgebirge.
Hast du weitere Infos? Hat dir dein Kumpel, dein Erzgebirgskumpel, ein bisschen was mitgeteilt? Du kommunizierst doch sicherlich noch mit Erik Lesser, oder?
Also ich mag einen Erik und ich vergötter einen Erik und ich habe viel Respekt vom Erik, aber die Farbe, nee. Damit ist das Thema für mich beendet.
Gut, dann will ich aber nochmal darüber reden. Wir haben schon 5 Unentschieden. Sind ein bisschen zu viele Unentschieden zum jetzigen Zeitpunkt, 15 Spieltage? Weil ich habe mal geguckt, letztes Jahr, nach 38 Spieltagen, 5 Unentschieden. Da haben wir auch eher hopp oder top gespielt. Aber Thomas Stamm selbst sagt es ja, wir haben gerade in den Heimspielen vielleicht das ein oder andere Unentschieden zu viel.
Und jetzt kommt wieder der Blick auf die Tabelle, ne? Diese enge Kiste, da fehlt ja am Ende ein Punkt und du weißt genau, denkst du, ach nee, dieses eine Spiel hätten wir doch dort mal, ne? Aber ja, hinten raus bist du immer schlauer. Aber du, das Leverkusen ist auch gerade so. Die haben so viele Unentschieden jetzt gespielt und Unentschieden ist ja immer so ein Ding, ne? Ich meine, gut, du hast ein Pünktchen. Ist natürlich immer die Frage,
wie. Am Samstag war es ein gewonnener Punkt.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist immer die Frage, wie der Punkt zustande gekommen ist. Und am Wochenende war es definitiv ein gewonnener Punkt. Hm. Aber ja, es sind nur einige Spiele, wo du sagst, okay, das hätten 3 sein müssen. Fakt.
Rostock zum Beispiel war ein verlorener Punkt oder waren verlorene 2 Punkte.
Ja, aber Essen war es wieder ein gewonnener Punkt.
Ja. Aachen schwer einzuschätzen. Ingolstadt geht auch irgendwie in Ordnung.
Aber Jens, ich gebe dir auch recht, also wenn du in die zweite Liga willst, dürfen jetzt die 4 mehr Unentschieden dazukommen. Also da machst du eben nach oben, dann verlierst du dann irgendwann den Anschluss. Irgendwann wird das Wasser kippen und da ziehen dann 3er, 4er vorne weg und das sind dann genau die Punkte, die dir fehlen.
Mir kribbelte es gerade und ich würde mal sagen, es kommen mindestens noch 3 oder 4 Unentschieden dazu. Ich würde fast sagen, es kommen vielleicht noch 5 Unentschieden dazu.
Welche dazukommen,
da kribbelt es schon wieder bei mir für lustige Prognosen, aber da habe ich ein bisschen Angst vor den Wetteinsätzen. Aber ich würde sagen, hier ereilt uns definitiv noch das ein oder andere Unentschieden. Eben auch aufgrund der Enge in dieser Liga. Du gehst halt nicht
bei bestimmten Spielen dann all in. Dann sagst du manchmal in der 80. Minute, lass uns hier auf einen Unentschieden gehen.
Ja, das, guck mal, ich meine, wir sind jetzt irgendwo Ende, erste Saison.
15. Spieltag.
Ja, du, aber die Liga ist auch schnell vorbei, ne? Also so ist es ja nie. Aber irgendwann wird sich was rauskristallisieren und dann kannst du natürlich auch ein bisschen taktisch spielen.
Ich sage, entschieden wird es in den letzten 8 bis 10 Spielen. Bis dahin musst du dabei sein.
Das gute alte Christoph der Ferner-Motto.
Ja, genau.
Das hast du von Christoph der Ferner.
Ich bin Team Christoph der Ferner, der hat das gesagt.
Ja. Du musst einmal reinhören, was Christoph der Ferner uns heute nach dem Training gesagt hat.
Der hat auch wieder schlaue Sätze gesagt, Jens.
Lassen wir ihn mal sprechen. Christoph, wir brauchen Menschen, die uns positive Vibes aus Sandhausen mitbringen können. Wie oft hast denn du in Sandhausen schon gewonnen?
Einmal.
Erzähl uns, wir brauchen Ereignisse. Wie war das damals?
Mit dem Club haben wir einmal 2-1 gewonnen.
Und?
Schwieriges Spiel, auf jeden Fall gute Mannschaft. So wie jetzt am Samstag auch gegen Saarbrücken, enge Duelle. Und von dem her müssen wir gut gewappnet sein.
Erzähl uns, wie intensiv habt ihr jetzt nochmal Saarbrücken rekapituliert, was da nicht so gelaufen ist? Ich glaube, ihr hattet nicht so die Phasen, wo er sie mal richtig unter Druck setzen konnte.
Ja, du sagst es, so richtig zufrieden waren wir jetzt am Samstag nicht. Also ich fand so, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, hatten wir irgendwie nicht so die Dominanz. Wir hatten schon gewisse Probleme dann auch in der Box dann richtig gefährlich zu werden. So in der ersten Halbzeit hatten wir auch Glück, dass wir nicht mal in Rückstand sind und sind nicht so gut klargekommen mit dem Stil von Saarbrücken. Wir konnten nicht so viel verlagern, weil sie viel Mann gegen Mann gespielt haben. Es hat uns ein bisschen Probleme bereitet, aber es gibt natürlich dann auch wieder Anlass dazu, sich in den Bereichen zu entwickeln und haben das dann heute auch in der Analyse schon gemacht, weil auch nach dem Spiel, klar, haben wir es 1-1 noch gemacht, aber so richtig zufrieden war eigentlich keiner.
Nee. Eigentlich konnte man sich nur über den Punkt freuen, dass es wenigstens noch ein Punkt geworden ist. Was müsst ihr jetzt ändern, damit es am Samstag auch vom Spielerischen her wieder besser läuft?
Was mir aufgefallen ist, dass wir oftmals dann einen Tick zu unsauber waren. Da ein Fehlpass, da hat der erste Kontakt nicht gepasst. Es waren eher so Kleinigkeiten, weil so die Situation hat man eigentlich schon, aber so der letzte Pass hat dann gefehlt. Von dem her war es einfach nicht zufriedenstellend. Natürlich kann es froh sein mit dem Punkt, aber wir müssen einfach wieder überall zulegen so und schauen, dass wir wieder einen Tick mehr griffig sind, weil ich hatte das Gefühl, dass Saarbrücken auch oftmals Pässe von uns abgefangen hat, wo so 50-50 Duelle waren, die müssen wir einfach wieder auf unsere Seite ziehen, weil ich glaube, dass jetzt auch gegen Sandhausen und dann gegen Bielefeld, da werden einfach Kleinigkeiten entscheiden und da müssen wir einfach wieder besser sein bei diesen Kleinigkeiten, auch wenn es nur der erste Ballkontakt ist, sind meistens dann auch die einfachen Sachen im Fußball.
Man merkt schon, dass das jetzt die echten Topspiele sind. Hatte auch schon am Samstag das Gefühl, also Saarbrücken ist hier tatsächlich wie eine Spitzenmannschaft aufgetreten und das wird gegen Sandhausen auch nicht anders sein.
Nee, wurde jetzt schon öfters kommuniziert. Die Spiele sind jetzt einfach wichtig. Du darfst auf gar keinen Fall verlieren. Wir wollen natürlich die Spiele gewinnen. Es ist einfach wichtig, dass wir jetzt weiter konstant punkten in den 4 Spielen, dass wir uns jetzt nicht so große Punktverluste erlauben. Und von dem her ist das Spiel jetzt am Samstag sehr wichtig, weil wir können uns nicht jedes Mal darauf verlassen, dass dann die Gegner alle unentschieden spielen, so wie jetzt am letzten Samstag, wo eigentlich alle ein Stück weit gepatzt haben. So. Deswegen müssen wir eigentlich nur auf uns schauen und einfach schauen, dass wir wieder eine bessere Leistung zeigen. Das ist eigentlich relativ einfach. Einfach besser Fußball spielen und besseres Spiel zeigen als gegen Saarbrücken.
Lass uns mal über Sandhausen sprechen. Sandhausen ist ja leider nächster Angstgegner. Wir haben dort einmal gewonnen, also Dynamo. Und dann sind wir aber abgestiegen, also zählt das auch nicht so richtig als Sieg. Klar, in der Statistik steht da ein Auswärtssieg da, aber richtig freuen konnte man sich damals nie. Warum ist denn Sandhausen so verflixt?
Eigentlich auch schon wieder Kacke, ne? Wenn man das Wort in den Mund nimmt, Angstgegner, jetzt hast du schon wieder angefangen damit.
Na ja.
Aber wir müssen ja nicht spielen, wir müssen. Nee, und nee. Ihr müsst ja dann nur drüber urteilen.
Richtig, richtig.
Aber das wundert mich ja nie nur in der dritten Liga, das wundert mich in allen Ligen. Letztendlich auf der ganzen Welt. Warum fährt man als Tabellenführer zu einem Abstiegsaspiranten und verliert dort? Das ist, wie oft passiert das? Ich verstehe das nicht. Das ist unfassbar, ne?
Ja, so. Aber das Sandhausen ist ja jetzt kein das ist ja das Duell Dritter gegen Zweiter oder Zweiter gegen Dritter.
Ich glaube aber, da schwingt halt genau das mit. Dieses Sandhausen steht halt nicht für Tabellenplatz 2 oder Tabellenplatz 1. Bei Sandhausen im Fußball denkst du automatisch an, kann nicht viel sein. Vielleicht auch, wenn du aus Dresden kommst. Vielleicht schwingt das immer noch irgendwie mit. Und ich sag mal so, Jens, ich hatte ja dir gesagt, vor Ingolstadt hatte ich jetzt kein gutes Gefühl. Und ich sage dir, ich habe auch vor Sandhausen-Spielen gerade wenn du nach Sandhausen fährst, irgendwie habe ich da auch kein gutes Gefühl.
Hin? Wenn du jetzt kein gutes Gefühl hast, dann brauchst du gar nicht hinfahren. Dann brauchst du dich gar nicht ins Auto setzen. Kannst
berufsbedingt. Ja gleich berufsbedingt, ja, berufsbedingt jetzt. Ich bin kein Erfolgsfan. Ich bin auch in schwierigen Zeiten. Kein Erfolgsjournalist. Ich bin auch in schwierigen Zeiten da. Außerdem habe ich noch eine Verabredung mit Niklas Kreuzer.
Okay. Auf die schiebst du jetzt alles. Okay.
Na klar. Du hast mich zum Sandhausen-Ultra erklärt und jetzt muss ich
natürlich auch ein bisschen Stimmt.
Ach, Leute.
Nee, dieses, wollen wir Niklas Kreuzer mal hören, was der so sagt zum Duell am Samstag?
Ich freue mich sehr auf das Spiel. Natürlich hat sich in Dresden jetzt seit meiner Zeit auch einiges verändert. Viele neue Gesichter, nicht nur von den Spielern her, sondern auch einfach von der Besetzung, gerade Physios, Teammanager, was weiß ich, Trainer sowieso, Sportchef, das sind alles nicht mehr die Leute, die damals aktiv waren, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, weil ich natürlich in Dresden privat auch noch sehr, sehr gute Freunde habe und auch die Jungs, die noch da sind, sei es Stefan, Haupe, Pipo Heise, zu denen ich auch nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Deshalb freue ich mich sehr auf das Treffen und es ist so ein bisschen Schneckenrennen gerade, glaube ich, an der Spitze der dritten Liga, aber das spricht, glaube ich, mehr dafür, dass auch über die Jahre so die Dichte deutlich besser geworden ist. Es ist alles näher zusammengerückt. Du hast keinen Totalausfall mehr in der Liga. Klar steht es zum Beispiel Osnabrück da unten drin, aber von der Qualität vom Kader, so eine Mannschaft, dass die Letzter sind, das spricht so ein bisschen für die Qualität der Liga. Deswegen ist es, glaube ich, auch oben sehr eng. Und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Das ist ein Heimspiel. Zu Hause fühlen wir uns sehr wohl und klar, wäre das natürlich nochmal ein Ausrufezeichen von unserer Seite aus. Wir wissen natürlich, dass Dresden das auch will. Aber nichtsdestotrotz, für mich persönlich freue ich mich sehr, sehr, sehr auf das Spiel und hoffe natürlich, dass wir da die 3 Punkte in Sandhausen behalten.
Und Pieper Heise freut sich auch auf Niklas Kreuzer. Haben wir heute gehört, Tino. Also da im Grunde genommen kleines Wiedersehen.
Also Friede, Freude, Adventskuchen oder Adventsplätzchen. Ne?
So ein bisschen so. Und du bringst das Gebäck noch mit.
Ja,
ist
ne?
ja schön. Das ist ja so schön.
Du freust dich auf Sandhausen, oder?
Ja, doch, schon. Ja,
es geht in die Heimat.
Doch, ich freue mich. Mehr oder weniger. Ja, Heimat nicht. Ich
komm ja, aber es kommt doch bestimmt. Ja, aber es kommt sicherlich die Familie, oder? Du, ja, genau. Die ist doch in Karlsruhe, oder?
Meine Frau und meine Kinder sind noch in Karlsruhe, richtig.
Da freuen die sich. Also die Anfahrt zum Spiel nach Sandhausen, also lass mich überschlagen, ist jetzt nicht so weit, oder?
30, 40 Minuten.
Siehst du. Also hast du die meisten Karten von den Spielern geordert für Samstag?
Nee, die hat meine Frau selber besorgt.
Okay. Im Hartwald soll es, glaube ich, noch Karten geben. Freust du dich zum Beispiel auf ein Wiedersehen mit Niklas Kreuzer, mit dem du ja noch Austausch hast, hin und wieder mal, oder? Ihr kommuniziert.
Richtig, richtig. Wir haben in der Vorbereitung mal telefoniert und wir sind immer mal wieder im Kontakt. Und ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf Sandhausen, weil die sind oben dabei. Und gegen Sandhausen habe ich in den letzten Jahren ja auch oft gespielt.
Und du hast gute Erinnerungen an Sandhausen?
Ja, schon, doch. Ich kann mich nicht beschweren.
Naja, wir ja weniger, also hier in Dresden. Also wir haben einmal gewonnen und da ist Dynamo abgestiegen. Also von daher brauchen wir sicherlich Spieler, die bessere Erfahrungen haben.
Ja gut, dass das in der Vergangenheit passiert ist, das heißt ja nicht, dass es am Wochenende wieder passieren sollte. Ne? Also wir wollen da hinfahren und 3 Punkte einfahren und das Maximal einfach rausholen.
Erklär uns mal, was defensiv als auch offensiv besser laufen muss als am letzten Samstag.
Wie eine Woche davor gegen Osterbrück. War ja gegen Osna 3-0, das unterschreibe ich. So wäre es optimal, aber ja gut, letztes Spiel, da hatte ich einen Stellungsfehler drin, wo der zwischen die Schnittstelle spielt. Hatten in der ersten Halbzeit auch zu viele Chancen. Wenn wir aber mit breiter Brust anreisen und so wie gegen Osna spielen, habe ich keine Angst.
Wie lange haderst du mit so einer Aktion oder sagst du, okay, neuer Tag, neues Glück?
So würde ich es schon fast sagen, genau. Man ärgert sich nach dem Spiel noch und dann versucht man es abzuschütteln, weil das nächste Spiel steht schon wieder vor der Tür.
Weil du Osnabrück erwähnt hast, der Sieg, der war toll, aber haben wir den vielleicht ein bisschen zu hoch eingeordnet? Dann sieht man jetzt, Osnabrück und Saarbrücken sind halt unterschiedliche Gewichtsklassen aktuell.
Oh, um Gottes Willen, also die dritte Liga, wie war die in den letzten Jahren? Ich glaube, in der Hinrunde hatte Dresden immer 10 Punkte Vorsprung gefühlt, oder? Wie war es in der Rückrunde?
Das eine Mal hatten wir 10 Punkte Vorsprung, das eine Mal hatten wir dann eher 10 Punkte
genau,
Rückstand.
Genau, also wenn wir das einfach umdrehen könnten, wäre schön, oder? Wenn wir in der Rückrunde dann 10 Punkte Vorsprung hätten. Also ich weiß nicht, die Tabelle ist so eng, jetzt schon von von Qualitätsunterschied zu sprechen. Ich glaube, jeder weiß, dass du gegen den Letzten verlieren kannst, genauso wie du gewinnen kannst. Das spiegelt einfach diese dritte Liga wieder. Schauen Sie sich die Tabelle an, die ist vogelwild. Da kann sich ja keiner absetzen. Und ich glaube, so wird es bis, ich hoffe nicht bis Mai so bleiben, aber ich glaube, das wird sich noch so lange ziehen, ja.
Das Schönste wäre natürlich, wenn sie dort irgendwie was mitbringen aus Sandhausen. Warum hast du jetzt kein gutes Gefühl?
Weil sich Dynamo dort immer schwer getan hat. Und das über Generationen hätte ich jetzt fast schon gesagt, nee, aber schon über Jahre. Ich meine, du hast ja gesagt, irgendwie ein Sieg steht zu Buche und gegen Sandhausen hat Dynamo aber öfter gespielt. Ne? Bei Saarbrücken könnte man sagen, da gab es nie viele Spiele in der Vergangenheit. Sandhausen war schon regelmäßig immer mal Dynamo-Gegner. Und egal,
ich war unzählige Male dort.
Ne, und deswegen, wie gesagt, und egal mit welcher Truppe du da hingefahren bist und in welcher Konstellation. Und ich erinnere mich an Spiele, da haben wir dann auch gesagt, aber Sandhausen darf man diesmal nicht unterschätzen. Und dann höre ich die Spieler, die sagen, das wissen wir. Also diesmal dürfen wir sie wirklich nie unterschätzen. Wir wissen ganz genau, was uns in Sandhausen erwartet. Und dann geht das Spiel los und Sandhausen legt los wie die Feuerwehr. Das ist ja so eine enge, ich weiß gar nicht, man kann es ja eigentlich, jetzt ist ja nicht wirklich ein Stadion, es ist ja eher ein enger
Sportplatz mit 4 Tribünen.
Genau, und alles eng und dann legen die über die Außenbahn immer los und sofort ist gerät Dynamo unter Druck. Ich habe da noch Bilder vor Augen. Und dann habe ich aber Sätze im Ohr und Bilder vor Augen. Ne? 3 Tage vorher sagen dir alle Spieler, wir wissen genau, was uns in Sandhausen erwartet. Und dann nimmt das Spiel seinen Lauf und du gehst dort mit einer 0-2-Niederlage nach Hause. Also Dynamo darf das am Samstag gerne widerlegen.
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, die kommen 1-0 zurück, Dresden.
Willst du auch uns den Torschützen noch verraten oder ist da dein Orakel noch nicht so weit gedient?
Der Tim, der macht noch später ein, rennt der froh und macht einen Fallrückzieher.
Nee, das glaube ich nämlich nicht, denn das hat er uns auch verraten. Selbst am Samstag beim 0-1 Rückstand wäre der erstmal noch hinten in der Kiste geblieben.
Der hat ja kurz diskutiert an der Mittellinie, aber dann hat er ihn wieder hintergeschickt.
Richtig. Ja. Es ging wohl nur um was Taktisches. Achso, der sollte auch gar nicht vor. Okay. Der sollte schön hinten in der Kiste bleiben. Und wenn es 0-0 stehen sollte, so wie es ja jetzt bei dir, du sagst ja 1-0, würde der ja nicht vorgehen und dann das Tor machen. Nein. Also kriegen wir noch einen anderen Torschützen?
Sag mal Robin Meisner.
Damit der Tino in seiner Wette wieder ein bisschen was gewinnt.
Meisner 88, okay, gut.
Okay, Meisner 88. Na
gut. Schreib dir das auf.
Ja, lock das mal bitte ein. Die Lösung lautet Meisner 88.
Alles auf 88, Meisner. Oh, das gibt Lack. Das gibt Lack.
Jetzt verrat uns mal ein bisschen, Michael, zweite Liebe. Also kann man sagen, erste Liebe ist Dynamo Dresden, zweite Liebe Bayer Leverkusen? Oder hat das geswitcht im Sommer durch die Meisterschaft und den verpassten Aufstieg von Dynamo Dresden?
Guck mal das Trikot an. Da war ich 14 Jahre alt. Also man muss es schon andersrum tatsächlich sehen. Also ich habe natürlich durch die Nähe zu Dresden eine unheimliche Affinität zu dem Verein. Ich bin kein Ultra. Aber ich gucke mir viele Spiele an, wenn ich in dem Stadion bin, dann guckst du mir irgendwo auf dem Handy an. Aber diese Affinität zu Leverkusen, die ist schon sehr, sehr lange. Also ich habe hier ein Trikot an, da steht noch Alka-Seltzer drauf. Und das, wo ich eingangs auch nochmal gesagt habe, warum ich gerne ins VIP gehe, dieses Trikot schleppe ich jedes Mal mit. Ich drehe mich mal um. Guck mal, was hinten drauf steht. Mhm. Siehst du es? Ja, ne?
Der Bomber,
der Schwatte.
Die Nummer 9.
Und da war ich noch einen Tag vorher vor dem Saarbrücken-Spiel beim Eishockey und da war der Benni da. Dann habe ich mit Benni auch ein bisschen gequatscht und gesagt, ich würde so gern mal deinen Vater kennenlernen, das wäre wirklich das Allergrößte für mich. Und dann sagte Benni, na dann lass uns doch mal Biathlon machen. Ich so, da habe ich gleich nasse Hände gekriegt, ich so gerne eben, also mit dem mal Biathlon machen oder mit euch Biathlon machen. Mhm. Und dann steht er tatsächlich am Sonntag im VIP und steht dort und ich habe mit Markus Händel gequatscht. Ich so, scheiße, der Ulf Kirsten, dort steht er. Ne, geh doch mal hin. Und ich war so aufgeregt, wirklich wie Edlenes Kind. Und dann sage ich, jetzt treffe ich dich hier, habe dem die Kralle gegeben und ich sage, ich habe das Trikot vergessen, ich wollte eine Unterschrift drauf haben. Ach, ne? Nee. Aber das war.
Hast du nicht immer noch nicht die Unterschrift?
Nee, aber deswegen plädiere ich ja jetzt nochmal. Vielleicht hört er ja auch zu, der Schwatte. Also bitte komm zu mir, wir machen Biathlon, da kannst du das Trikot unterschreiben und damit ist mein Leben dann verwirkt. Also da habe ich alles erreicht.
Aber das sollten wir aber schaffen. Also das muss im Möglichen sein.
Naja, also der Tag war für mich auf alle Fälle sehr besonders. Und
echt?
Ja, absolut. Und wie gesagt, ich hatte das Trikot auch an in Dublin. Ich bin nach Dublin geflogen. War auch eine lustige Geschichte, da überhaupt erstmal an Karten zu kommen und die Flüge und alles. Ach, das war wirklich sensationell, aber leider verloren. Ich war eh mal dort und da verlieren die das Ding. Aber ja, also Leverkusen schon Ewigkeiten. Und natürlich, also auch Dresden, ich gehe dort so gerne hin, einfach die Stimmung, das ist einfach sensationell. Also ich mag beide Vereine sehr. Ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, wer ist mir mein Favorite. Also ich würde die.
Musst du jetzt nicht.
Nee, ich
musst
würde du die nicht. Auf eine Ebene.
Kannst du kurz erklären nochmal, wie es zu der Liebe zu Bayer Leverkusen gekommen ist?
Ich hatte auch vor kurzem tatsächlich mit meinem Schulfreund, der Marco Wolf, vielleicht hört er auch zu, der war Lautern-Fan, Olaf Marschall-Trikot. Mhm. Und wie auch immer sagte der, such dir bitte einen anderen Verein. Da bin ich ganz schnell bei Ulf Kirsten, weil wir sind beide in Pirna geboren. Da war da irgendwie die Liebe zu Leverkusen und seitdem bin ich Leverkusen-Fan. Ich bin ja auch 2000, schlag mich tot, 7 müsste das gewesen sein, mit Ole Einar-Björndalen, die jetzt hier nie so wintersportaffin sind, der beste Biathlet, der Kannibale aller Zeiten bis jetzt. Da hatten wir denselben Sponsor, Teltafax damals, also die als Brustsponsor, ich auf der Waffe. Ja. Und da wurden wir eingeladen ins Stadion nach Leverkusen. Da haben wir in die Mitte so eine riesen überdimensionierte Biathlon-Scheibe hingestellt, mit quasi wie so eine Torwand. Da haben wir dann noch so Torwandschießen gemacht. Da war Rudi Völler da, mit dem war ich dann auch mal in Ruhpolding. Haben wir zusammen Biathlon gemacht. Also das ist für mich schon also wirklich das ganz große Besteck. Also mit solchen Leuten zu tun zu haben, finde ich schon ein bisschen geil.
Das kann ich mir vorstellen. Genau. Und das war ja in diesem Sommer jetzt für jemanden, der Leverkusen Sympathisant ist, nach vielen, vielen Jahren der beste Sommer aller Zeiten,
absolut,
oder?
Absolut. Also da ist mir nie nur einer abgegangen. Also da hatte ich ständig eine feuchte Hose. Das war, aber wir hatten ja auch das Thema bei Dynamo, so die hinten raus die Spiele zu gewinnen. Das ist dann fast schon zur guten Regelmäßigkeit geworden und du hattest irgendwie auch dieses Selbstvertrauen oder diese Ruhe, ja, das wird schon irgendwie werden. Und genau in dem Jahr, ich habe jetzt auf Amazon nochmal diese Doku angeguckt, dass die da genau in dem Jahr, in dieser Saison auch diese Doku über Leverkusen machen, das war natürlich auch perfekt, dass das genau da war. Also das alles nochmal so mitzuerleben und auch diese Spieler, diese Einheit und ja, das, da merkst du eben auch, dass da alle vom Spieler bis, das ist jetzt auch überhaupt nicht abwertend, bis zur Putzfrau oder bis zum Putzmann, alle irgendwie einen Anteil dran hatten. Ne? Und das war schon echt geil mitzuerleben und dann auch noch das Finale da in Dublin dort mit zu sein. Ich war leider nie in Berlin, da hatte ich einen anderen Termin, sonst wäre ich auch gerne hingefahren. Aber das war schon echt, also das war wirklich grandios. Eine grandiose Saison und das wird so auch nie wieder kommen. Das ist leider so.
Nee.
Das kann man jetzt schon sagen.
Das sieht man in dieser Saison, ne, wie so ein Momentum, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne, wenn das Momentum immer da ist, du musst es dann natürlich auch nutzen, weil du kriegst das nämlich so schnell nicht wieder, ne?
Und das ist, also, da kann ich auch wieder Parallelen wieder auch zum Biathlon ziehen, wenn du einfach in diesem Flow bist. Das musst du dir wirklich so vorstellen, du nimmst die Waffe und ziehst ins Weiße und triffst trotzdem das Schwarze. Und du weißt gar nicht warum. Und so ist es auch bei Leverkusen gewesen. Manchmal wissen die gar nicht, warum die gewonnen haben. Hm. Und du bist einfach in so einem Flow drinne und dich kann einfach nichts aufhalten, egal was passiert. Und das, also dieses Gefühl ist schon sehr, sehr geil. Ich hatte es leider nie so oft. Also ich habe nicht ganz so oft oben gestanden, aber das ist einfach unbeschreiblich, wenn du mal wirklich so drinne bist und dieses Jahr merkst du, das geht ja eben auch mal ganz schnell in die andere Richtung. Das ist schon eine harte Kiste.
Alonso ist im kommenden Sommer wahrscheinlich weg.
Ja, nie nur wahrscheinlich. Das ist, da kannst du eigentlich schon einen Haken drunter machen. Aber du, das ist auch selbstverständlich. Und ich fand es aber trotzdem mega, dass der dann letztes Jahr noch gesagt hat, ey Leute, ich ziehe das Ding nochmal mindestens ein Jahr mit euch durch hier, ich verlängere. Was natürlich auch der Mannschaft nochmal ein Zeichen gegeben hat, ne, dass da alle mitgezogen haben, auch Wirtz, was ich auch richtig cool finde. Ich glaube, der hat auch ein richtig gutes Umfeld von Beratern, also ist ja seine Familie letztendlich. Da ist er schon auch in diesem Jahr noch gut aufgehoben in Leverkusen. Und wenn der jetzt die nächsten Schritte macht, das ist doch ganz selbstverständlich, dass der irgendwo zu einem anderen Verein mal gehen will.
Sind bei dir normale Kartoffeln auch auf der Eins, wie bei Herrn Wirtz?
Kartoffeln mit Quark, natürlich. Aber ich würde sie jetzt nie zwingend auf der Eins setzen.
Lass uns noch ein bisschen über Biathlon plaudern. Geht am Wochenende los. Erster Weltcup in Kontiolahti. Zum Abschluss der letzten Weltcup-Saison hast du gesagt, gegen die Norweger gibt es kein Rezept. Gibt es jetzt in diesem Winter ein Rezept gegen die Norweger?
Ich habe alle Kochbücher durch. Ne? Es ist wie soll ich sagen? Alle sind schlagbar. Auch die Norweger. Es ist natürlich, ich habe mir die Rennen in Schüchen angeguckt. Da habe ich mir extra mit VPN-Player. Das ist das Season Opening heißt das in Schüchen. Da machen quasi die Norweger, das ist wie bei den Amis, die Trials vor der WM oder vor Olympischen Spielen. Also die sind alle auf Krawall gebürstet, die haben alles Messer zwischen die Zähne, weil eben wenige Spots frei sind für die Weltcups. Und du hast dort einfach so ein abartiges Niveau bei den Männern. Auch bei den Frauen wird es immer besser, aber das ist so krass. Und das ist natürlich weltweit gesehen, global, unheimlich schwer, dort überhaupt reinzukommen. Du kannst dort die zweite Riege, die B-Männer, alle in Weltcup stecken. Die würden alle aufs Podium laufen können. Das ist nie vorstellbar, was dort abgeht. Mittlerweile muss ich sagen, die Franzosen haben sehr aufgeholt, auch teilweise die Schweden, vereinzelt vielleicht auch ein paar Italiener. auch bei den Deutschen jetzt, das wird schwer. Es ist auch ein relativ junges Team. Viele Arrivierte sind dabei, aber es sind auch ein paar Jungs dabei, die vielleicht der eine oder andere noch gar nicht kennt. Die müssen sich natürlich erstmal ihren Weg finden dort rein. Und auch bei den Frauen ist es noch ein bisschen krasser, extrem junges Team bei den Deutschen. Aber ich sehe auch, ich bin ja eher von Grund auf positiv und optimistisch. Also ich glaube schon, dass hier und da mal jemand zu knacken ist von den Norwegern. Aber wenn Richtung Weltcup, Gesamtweltcup bei den Männern, schwierig.
Roman Rees ist jetzt gar nicht mit dabei. Ja. Der hat noch ein bisschen Rückstand.
Der war leider krank zu einem unglücklichen Zeitpunkt vor der Quali. Auch im Sommer hier und da mal krank gewesen. Da merkst du eben auch, selbst als erfahrener Arrivierter, da fehlen dir dann doch die Kilometer und die Stunden. Aber auch der wird seinen Weg machen. Das ist auch so ein Typ, der kann sich halt, der nimmt auch die Herausforderung an, jetzt über den EBU Cup, quasi die zweite Liga, dass der da die Chance kriegt, auch wieder für den Weltcup. Also das finde ich auch ganz cool.
Und unser Sachse?
Der Justus, muss ich sagen, ganz starke Entwicklung. Also in den letzten Jahren, da bin ich auch ehrlich, das habe ich schon auch ganz oft gesagt, ich hätte keinen Cent auf den Justus gesetzt, dass der A, überhaupt mal international startet, EBU Cup, B, Weltcup, war unvorstellbar und jetzt ist er, man muss es so, es ist ein Fakt, der beste Schütze der Welt. Und da hat er natürlich ein unheimliches Pfund, weil Biathlon schon auch gerade sehr schießlastig ist und dass sich alles so extrem verändert hat, auch gerade was die Schießzeiten angeht. Und Justus hat so einen Punkt gefunden, wo dann natürlich jetzt die Konkurrenz, unter anderem natürlich auch die Norweger, unter Druck setzen kann. Da fällt mir ein Rennen ein, das war die WM in Novo Mesto, da hat er ein Rennen gehabt. Da liegt er quasi oder steht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, aber setzt den ersten Schuss schon, bevor alle anderen erstmal die Handlungsabläufe fertig haben. Und er hat natürlich so viel Druck in petto auf die Konkurrenz auszuüben, das ist unfassbar. Und der hat jetzt auch nochmal einen kleinen Sprung gemacht, auch wenn es ein Prozentchen ist im Laufen. Also ich glaube, Justus wird sich dieses Jahr nochmal verbessern. Und klar, es ist irgendwo der letzte Mohikaner hier aus Sachsen. Aber auch der ist irgendwann mal reif für eine WM-Medaille oder vielleicht sogar eine olympische Medaille. Würde ich jetzt mal so prognostizieren.
Aber wenn ich viel Geld auf die Tinjes-Brüder setze, mache ich nichts verkehrt.
Ja, dieses Jahr habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen.
Okay.
Der Taje geht auch Richtung Rente. Ne? Ja. Also nach wie vor einer der besten Sportler der Welt, nie umsonst letztes Jahr Zweiter im Gesamtweltcup gewesen. Aber auch, ja, wenn ich so die ersten Rennen jetzt gesehen habe, hat mich nie so wirklich überzeugt. Und beim Johannes, unberechenbar, keine Frage. Aber auch diese Rennen, also da ist er schon ein Stück weg von dem, was er eigentlich auch selber als Anspruch hat, hat er ja auch selber gesagt. Dann kommt auch wieder der Punkt, das ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzigste, der es schafft, innerhalb kürzester Zeit, ein, zwei Wochen, wo man eigentlich nie viel bewegen kann, den Schalter nochmal so umzulegen und dann wirklich on point da zu sein. Und der hat ja dieses Jahr die Chance, als alleiniger Rekordhalter dazustehen mit über 100 Weltcup-Siegen. Und das traue ich ihm zu. Ich traue ihm auch zu, dass er der alleinige Weltmeister-König wird mit 21 Medaillen. Aktuell hat er, glaube ich, 20 zusammen mit Ole Einar Bjørndalen, also goldene. Das wird er auch schaffen und sein Haltbarkeitsdatum läuft auch langsam ab. Und er hat ja gesagt, Olympische Spiele und dann ist zick. Und er will den Rekord dieses Jahr brechen und das traue ich ihm auch zu. Aber die Vorbereitung, holprig, ist mittlerweile zweifacher Familienvater. Alle, die Väter sind, die wissen auch, was das bedeutet. Da ist wenig Schlaf und er kann es aber relativ gut vereinbaren mit Familie. Aber das wird alles nicht mehr so einfach wie die letzten Jahre.
Heute ploppte die Schlagzeile auf, Riesenärger im Biathlon. So groß war der Zoff noch nie vorm Saisonstart, weil es gibt eine neue Startgruppenregelung, dass die Besten nicht mehr in der ersten Startgruppe starten, sondern frühestens, glaube ich, in der dritten. So nach 40, 50 Athleten kommen dann erst die Besten. Und die Argumentation der Besten ist, ja, dass dann sind die Bedingungen schlechter. Und das ist genau halt der Punkt, wo der Weltverband sagt, also habe ich das jetzt gelesen, wir lassen mal am Anfang, wenn die Strecke noch gut präpariert ist, dann lassen wir mal die Schwächeren laufen. Und die Guten, die dürfen dann mit der schlechteren Strecke sich rumschlagen. Und vielleicht haben wir dann ab und zu mal, in Belgier hätte ich fast gesagt, auf dem Siegerpodest.
Du bist doch Belgier, oder?
Ich habe beides, ja. Belgisch und Deutsch.
Bei deinen Kollegen von Eurosport bist du übrigens Nationalität Belgier.
Echt?
Also, ja, ich habe nochmal nachgeguckt.
Na, wegen international, ne? Ist halt Eurosport, ne?
Da. Genau, wir sind international.
Der einzige Biathlon-Experte weltweit aus Belgien.
Was sagst du? Der Weltverband sofort irgendwo auch versucht zu deeskalieren. Es wäre nur ein Versuch für die nächsten 3-4 Wochen. Was sagst du dazu?
Also die Meldung, die kursiert ja schon ein bisschen länger, nee, erst seit gestern. Das ist jetzt aber so Fakt. Und die Stimmen wurden laut. Und die wurden würde ich sagen, einheitlich laut von den Sportlern, vor allen Dingen von den Guten, was jetzt Weltcup Platz 1 bis 10, würde ich sagen, alle Männer wie Frauen. Da habe ich keinen oder keine gehört, die gesagt hat, jo, geil, also das befürworten wir, das finden wir cool. Ich habe damals auch gesagt, für mich ist es natürlich sensationell, weil ich bei Eurosport am Mikro sitze und das Rennen im Normalfall ab Startnummer 20 vorbei ist oder 30 vielleicht. Da hast du manchmal noch Glück, vielleicht bei den Männern, wenn da hinten raus noch ein Norweger kam. Ist natürlich der Spannungsbogen jetzt ein ganz anderer. Vielleicht ein bisschen wie beim Skispringen, ne? Die Besten kommen hinten raus. Oder beim Ski-Alpin. Ich freue mich drauf tatsächlich. Du hast gerade angesprochen, ja, die Bedingungen wären schlechter. Jetzt muss man erst mal gucken, wie entwickelt sich überhaupt so ein Rennen. Jetzt haben wir Östersund letztes Jahr gehabt. Da waren minus 15 Grad. Da ist es letztendlich scheißegal, ob du eine Nummer 1 hast oder eine Nummer 100. Da ist die Strecke zu 99% gleich. Wenn es natürlich jetzt, was fällt mir jetzt mal ein, Oberhof, es regnet, hast du natürlich immer einen gewissen Vorteil, wenn du vorne starten kannst, weil die Strecke, wie du gesagt hast, besser ist. Aber ich glaube auch, dass es jetzt ja noch spannender wird, weil, ich sag mal, jetzt Platz 1 bis 15, die Startgruppen, das sind jetzt wirklich, ich will jetzt nicht sagen Handlampen, aber das sind Athleten oder Athletinnen, die IBU-Cup-Punkte, ähnlich wie beim Langlauf, hohe IBU-Cup-Punkte haben, die jetzt nie so viel drauf haben. Aber dann kommt ja trotzdem Gesamtweltcup Platz 16 bis 30, glaube ich, starten auch nochmal vor den Weltbesten, Top 15. Und das wird ja irgendwie dann gefühlt ja alles nochmal enger, wenn selbst die, das sind ja auch richtig gute Athleten oder Athletinnen, und dann wird das ja nochmal enger zu den Weltbesten. Jetzt wurde natürlich rumgeschrien, ja, das ist ein riesen Nachteil für die Guten, weil die keine Einlaufstrecke haben. Also ich kenne es natürlich auch aus eigener Erfahrung, du willst immer dich warmlaufen, anschießen, dann nochmal schnell die Final Preparation, also du willst quasi heiß am Start stehen. Und wenn du aber keine Möglichkeit hast, dich warm zu laufen auf der Strecke, wird es natürlich schwierig. Ja, aber das ist eine neue Herausforderung. Johannes Lukas, der schwedische Nationaltrainer, hat es gesagt. Die haben die Herausforderung angenommen. Die trainieren jetzt auch schon alternativ, also zum Beispiel zu Fuß oder auf dem Ergometer. Manche nehmen sich sogar ein Laufband mit, also machen dann mit Rollski oder so eine Vorbereitung. Das musst du natürlich ganz schnell adaptieren, umsetzen, und dann musst du einfach gucken, was passiert. Und du hast es auch gesagt, Tino, das ist jetzt erstmal in Anführungszeichen ein Versuch. Sollte das jetzt in den ersten Trimester völlig in die Hose gehen, dann ist man natürlich auch gesprächsbereit, und es gibt auch gewisse Regeln, die da verankert sind, dass man das auch ändern kann. Wenn man jetzt weiß, okay, heute soll es schneien, dann wird die rote Gruppe auch vorgezogen. Ähnlich damals wie im Skilanglauf schon. Ne? Also es ist ein Riesenwirbel. Es war natürlich jetzt jahrzehntelang immer das gleiche Prozedere. Jetzt ist alles anders. Vor 2 Jahren wurden die Weltcup-Punkte geändert. War auch ein riesen Primbaborium. Ja, es gab keine Streichwerte mehr. Jetzt müssen wir krank laufen. Und hat sich alles irgendwo, ja, hat sich alles geregelt und es hat alles funktioniert. Am Ende hat auch kein Hahn mehr danach gekräht. Und das wird jetzt genauso sein, denke ich mal.
Was ist wahrscheinlicher am Saisonende, dass Justus Strelo seine erste WM-Einzelmedaille gewinnt oder dass Dynamo Dresden absteigt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also Einzelmedaille ist für Justus schon sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich eher fast auf Dynamo Dresden tendieren. Ohne jetzt einen Justus irgendwie nahe zu treten. Aber also ich würde mich natürlich für beides freuen.
Motiviert ihn vielleicht.
Ja.
Und die nächsten Highlights, gibt es auch schöne Spots. Also Weltmeisterschaft, Glänzerheide.
Grüezi wohl.
Da denke ich sofort an die Schokolade. Also sehr, sehr lecker.
Ja.
Und dann Olympia 2026. Endlich zurück nach Italien, nicht ganz an den Ort deines größten Triumphs, weil es ja dann in Antols ist, aber immerhin im Norden von Italien. Und soweit ich weiß, ist das auch dort keine ganz schlechte Destination. Also ich glaube, dort werden wir viel Spaß haben 2026 mit den Olympischen Spielen.
Da gehe ich von außen, da geiern alle drauf, dass jetzt mal wieder, haben wir Paris gesehen, was da abgegangen ist, und das wird in Italien ähnlich, wenn nicht sogar gleich sein. Also das wird schon geil, da kannst du Gift drauf nehmen.
Das kann man sich echt drauf freuen, nach diesen 2 Olympischen Winterspielen, die in Asien waren, dass wir sie jetzt wieder hier in Europa haben. Also wie gesagt, ich freue mich brutal darauf, auf dieses Wintersportspektakel. Und Tino, du wirst ja auch selbst vor Ort sein, oder?
Ich hoffe, es sieht ganz danach aus, ist noch nie sicher, ist noch ein bisschen hin, aber ich hoffe, dass ich mich auch qualifiziere.
Haben wir denn im September wieder Biathlon in Dresden?
Ja, nee, nicht im September, es ist jetzt im August, glaube ich. Das wurde ja auch sehr gut angenommen, es wurde gelobt. Ich war selber auch vor Ort, ich hatte da auch so eine kleine Biathlon-Veranstaltung. Biathlon für jedermann, bin auch im Stadion gewesen. Also das Stadion an sich ja erstmal wirklich ein schmuckes Kästchen, muss ich sagen. Bisschen Pech mit dem Wetter, aber Wetter kannst du eben nicht aussuchen. Aber was ich so gehört habe, auch von den Sportlern, kam das sehr gut an. Und natürlich auch die Bilder, ne? Also wenn du hier mit Frauenkirche und Zwingern hast du die gesehen. Das war schon schick, auf alle Fälle.
Michael,
Das machen wir wieder mal.
Gerne.
Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einschätzung. Eine schöne Wintersportsaison wünschen wir.
Dankeschön.
Hoffen, dass du über viele deutsche Erfolge berichten kannst, bei der immer noch beliebtesten Wintersportart für alle Deutschen.
Das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt auch wieder Zahlen gesehen. Es ist einfach nach wie vor Biathlon unerreichbar. Also mehrstelliger Millionenbetrag.
Frag meine Mutter. Meine Mutter liebt Biathlon. Die kann mir alle Biathleten dieser Welt erzählen. Wirklich. Die weiß im Biathlon besser Bescheid als ich, muss ich manchmal sagen. Die liebt es total. Also die Faszination Biathlon ist wirklich großartig.
Also wenn es im Winter wieder nach verbrannten Essen riecht, na, dann weißt du, dass wieder Biathlon ist am Moment. Ja, sagen wir mal alle. Ach, da lassen wir die Kartoffeln anbrennen.
Michael, vielen Dank.
Ich danke euch, Männer. Macht's gut.
Das war eine schöne, eine interessante Runde. Dir als Wintersportfan dürfte das gefallen haben.
Da kamen meine beiden Leidenschaften gut zusammen, fand ich, in der Runde jetzt. Weil neben Schwarz-Gelb habe ich ja auch noch einen Wintersport-Podcast. Da hatten wir den Michael Rösch auch schon zu Gast. Und nächste Woche geht's dann ja auch in Altenberg los im Eiskanal.
Altenberg ist deine zweite Heimat.
Naja, ein bisschen schon, ja.
Ich merke das schon. Apropos Podcast, wenn ihr uns was Gutes tun wollt in der Vorweihnachtszeit, wir freuen uns natürlich über eine schöne Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine 5-Sterne-Bewertung hilft uns extrem. Danke an euch. Wir weisen gerne nochmal hin auf unseren nächsten Live-Podcast, 10. Dezember.
Genau, im Schlosshotel Pillnitz mit Stefan Kutschke. Unser großes Jahresfinale mit Dynamos Kapitän, der, und das wiederhole ich gerne immer wieder an der Stelle, für uns so sinnbildlich steht für dieses turbulente, ereignisreiche, mit Höhen und Tiefen gesegnete schwarz-gelbe Dynamo-Jahr.
Wir freuen uns sehr drauf. 10. Dezember, 19.53 Uhr geht's los. Ihr könnt auch dabei sein über den Livestream und natürlich gibt's das Ganze dann auch als Podcast-Folge. Ich wünsche viel Spaß, viel Erfolg. Bring bitte etwas mit nach Dresden, am besten 3 Punkte.
Das stimmt, den Stollen gebe ich auf jeden Fall ab, den bringe ich nicht wieder mit. Und dann gucken wir mal, also 3 Punkte, ja, aber da bin ich bei dir. Sandhausen ist ähnlich wie Saarbrücken. Da hat sich Dynamo immer schwer getan, egal in welcher Liga und egal in welcher Konstellation. Sandhausen war es selten ein gutes Pflaster.
Tino, gute Fahrt und 3 Punkte. Dann am Wochenende, am Samstag.
Ich schau mal, was ich im Säckchen zum ersten Advent wieder mitbringe aus dem Hartwald.
Gute Fahrt. Ciao.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.